Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Unser Podcast Fernseher, der in die Zukunft schauen will, beschäftigt sich heute mit den 17 SDGs, mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und der Frage, wie man mit den Sustainable Development Goals nicht nur Zukunft machen kann und spannende Projekte weltweit machen kann, sondern wie man damit auch Geld machen kann und wie man aber vielleicht auch die Zukunft positiv beeinflussen kann. Oder anders gesagt, so geht Sustainable Impact heute. Darüber reden wir gleich mit dem Chef der Cabena GmbH, der genau diese Ziele versucht umzusetzen bei seinen Projekten. Zum Beispiel mit einem spannenden Projekt in Kenia. Ich weiß, er macht auch noch was total Spannendes in Tansania. Ich glaube, es läuft aber auch was in Südamerika und in Nordamerika. Also wir werden vielleicht eine kleine Weltreise machen. Zu Gast ist nämlich der Geschäftsführer der Cabena GmbH, Karl Benno Nagy. Karl, herzlich willkommen.
Danke dir.
Sehr Karl gerne. Und ich kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch. Davon dürfen Sie sich nicht irritieren lassen. Mein Name ist Erik Weig. Ich darf heute im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet diesen Podcast moderieren. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch Mitarbeiter der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Und Karl, ehrlich gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, mich kennen die schon ein bisschen, dich noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor und natürlich vor allem auch die Cabena vor.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und gute Frage, wer bin ich, wer ist die Cabena GmbH? Ich würde gerne so starten, dass ich die Cabena gegründet habe und das ins Leben gerufen habe, weil ich, als ich auf dem Weg war, 50 Jahre alt zu werden.
Das kann ja noch nicht lange her sein, Karl. Wann ist die Cabena gegründet?
Oh, es wird sehr persönlich. Also das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Also ich bin vor 6 Jahren 50 geworden. Und vor 7 Jahren habe ich überlegt, dass ich 49 Jahre auf dieser Welt bin und einen Teil davon gearbeitet habe und das ganz gut gelaufen ist. Und ich glaube und bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, was ich erlebt habe, bis zu meinem 49. Lebensjahr. Und ich weiß, dass es...
Das kannst du ja jetzt nicht so in den Raum werfen, ohne wenigstens grob zu skizzieren, was es war. Was ist ganz gut gelaufen? Was hast du gemacht bis zum 49. Lebensjahr?
Ich muss das abkürzen. Es ist alles gut gelaufen für mich. Ich fühle mich einfach privilegiert. Ich bin gesund. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Ich habe ein tolles Kind. Ich habe eine tolle Mutter. Ich habe 3 tolle Frauen in meinem Leben. Nämlich auch meine Frau natürlich. Und ja, bin allein schon gesund. Man hat auch tatsächlich in unserem Alter den einen oder anderen auch schon verloren, leider. Und ich habe genug Geld verdient, damit es mir immer gut ging. Und das alleine schon privilegierend. Ich finde schon toll, aufzuwachen, ein Dach über den Kopf zu haben, in ein Bett schlafen zu dürfen und tolles Essen zu essen.
Okay, und was macht die Cabena?
Als ich 49 war, habe ich mir überlegt, ich würde gerne ab meinem 50. Lebensjahr in meiner zweiten Lebenshälfte etwas zurückgeben. Und zwar A, an den Planeten und B, an die Menschheit, und zwar insbesondere an Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich oder wir.
Bist du ein Altruist? Also ist das ein altruistisches Motiv?
Nicht nur, da ich nicht so reich bin wie Bill Gates, habe ich entschieden, ich kann keine Philanthropie machen und Geld verschenken. Ich möchte mein Geld behalten, ich möchte auch Zinsen bekommen, aber ich möchte etwas tun, wo ich das Geld behalte, also irgendwann zurückbekomme, Zinsen bekomme und trotzdem etwas Gutes tue.
Okay, dann musst du jetzt Beispiele geben, damit man das verstehen kann.
Gerne. Ich habe mein Herz verloren an einem Projekt in Kenia, Afrika. Und das 2014, weil ich sehen durfte, durch Partner eingeführt, dass der zweitgrößte Süßwassersee der Welt stirbt. Der Viktoriasee.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Viktoriasee.
Genau.
Der Viktoriasee, warum stirbt
der? Der stirbt, weil eine eingeschleppte Pflanze, was erstmal gut klingt, nämlich die Wasserhyazinthe, den See, man sagt umgangssprachlich, zum Kippen bringt. Also der See eutrophiert.
Nimmt ihm den Sauerstoff wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Ja, ja. Damit sterben die Fische an einem See. Es kommt das eine zum anderen. Die Fische sterben. Damit verlieren natürlich die Anwohner einer Küstenregion die Fischer ihre Lebensgrundlage, damit wird Einkommen, geht verloren. Der Handel stirbt, weil die Boote nicht mehr fahren können. Insekten können nisten. Der eine versucht, die Malaria zu bekämpfen, auf der anderen Seite entsteht sie da wieder neu.
Und die Wasserqualität wird schlecht und das dient wahrscheinlich nicht mehr als Trinkwasser dann.
Das kommt hinzu, genau, richtig, Erik. Exakt. Und damit passiert ganz viel Schlimmes. Und wenn man mal überlegt, dass viele Menschen mit Wasser viel Geld verdienen, kann man sich mal so in die Zukunft Gedanken machen, was heißt das eigentlich, wenn die zweitgrößte Süßwasserreserve und übrigens nicht nur die, wie wir danach gelernt haben, durch die Wasserhyazinthe stirbt. Und dann war die Idee...
Okay, Problem verstanden, genau. Was ist jetzt die Idee?
Die Idee war dann zu überlegen, wie kann man da eine Lösung finden. Wir sind ja Deutsche, wir sind Deutsche, bekannt für unser Engineering. Und wir haben uns Gedanken gemacht und das Spannende ist, wir sind kein Technologiekonzern, der irgendwas verkaufen muss, sondern wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man dieses spezifische Problem lösen. Und zwar out of the box. Egal wie. So, und wir haben eine Lösung dazu
entwickelt. Also ganz kurz, um es profan zu sagen, so wie ich es verstanden habe, es gibt diesen riesengroßen Viktoriasee, den Namen kennt ja jeder.
Ja.
Das ist ein Trinkwasserreservoir, das ist aber auch ein Lebensraum für viele Tiere, auch Tiere, die zur Ernährung dienen. Und die Pflanze hat sich so in diesem See ausgebreitet, also die wächst da überall, wahrscheinlich nicht nur am Ufer, sondern die wächst auch am Boden und die ist überall und die...
Nein, das ist eine Schwimmpflanze.
Die schwimmt da, okay.
Die schwimmt.
Aber die ist da überall und die muss weg.
Die muss raus.
Ja.
Die muss raus, um eine sogenannte Biobalance, also Biodiversity, wieder herzustellen für den See. Das wird man nicht ganz schaffen können, weil die Pflanze ihre Biomasse alle 14 Tage aufgrund der guten klimatischen Bedingungen verdoppelt.
Okay.
Das ist so ein bisschen das Reiskornprinzip.
Ja, verstanden. Und jetzt warst du der dieses Problem gefunden hat und gesagt hat, ich denke mir jetzt eine Lösung aus? Oder wie bist du diesem Thema begegnet?
Nein, ich war es nicht, sondern ich bin über Freunde und Geschäftspartner, die mich gefragt haben, ursprünglich, ob ich Interesse habe, in Kenia oder Ostafrika erneuerbare Energie, die sie entwickeln wollten, zu finanzieren.
Also, okay. Also völlig anderes Thema erstmal.
Völlig erstmal anderes Thema und... auf dem Weg tatsächlich dort, ich habe dann Kenia kennengelernt, habe mich auch in das Land verliebt, unglaublich innovativ und habe sehr schnell für mich entschieden, ich würde gerne davon ein Teil sein, erneuerbare Energie dort aufzusetzen, am Anfang Solar und Wind und die Projekte mitzuentwickeln und zu finanzieren mit spannenden Partnern, einem tollen Team, sehr engineering-lastig.
Das heißt, du warst da schon im Business in Kenia, als das mit dem Viktoriasee kam?
Das war, die Basis war Kenia über Partner, die ich kennenlernte, über Freunde, die jemanden suchten, der ihnen professionell helfen kann.
Und was hast du gemacht? Du hast die Finanzierung besorgt für Projekte. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Also es ging darum, wirklich zu finanzieren und also investieren selber. Und auch zu finanzieren.
Das heißt, du hast auch selbst investiert in die Projekte.
Genau, exakt. Also Equity und Debt, wie man so schön sagt. Und so ist das alles gestartet. Von ganz woanders dahin, wo wir heute sind. Und wir haben in dem Thema erneuerbare Energie, was ich damals sehr positiv fand, weil Diesel kostet viel mehr, mit dem sie heizen und ist nicht so toll für unsere Umwelt, hat mich überzeugt, wurde ich ein Teil von diesem Team und von dieser Idee, erneuerbare Energie erstmal in Kenia zu machen. Und dann lernten wir dieses Thema kennen über eine unserer heutigen Partnerinnen und damaligen Partnerinnen, Mary Wangui, eine Kenianerin, die für mich unglaublich wichtig ist. Ohne sie hätte ich das alles nicht gemacht, auch das Vertrauen zu finden in das Land. Tolle Partner im Engineering aus Dresden, ja. Frank Petsche und Uwe Dölbis. Und mit den dreien zusammen bin ich auf diese Reise dann gestartet. Sie waren zuerst da, haben mich mitgenommen und irgendwann kam dieses Thema Viktoriasee. Und dann haben wir überlegt, dass wir alles andere wieder weggeben und uns nur noch diesem Viktoriasee-Thema widmen. Eine Lösung zu finden. Weil wir für uns verstanden haben, wenn wir eine Lösung für den Viktoriasee finden, der ja nicht nur Kenia ist, sondern auch noch Tansania und Uganda in der Küstenregion mit den gleichen Problemen, dann würden wir etwas schaffen, was anders ist. Wir würden auch helfen, Menschen zu verstehen, dass man Perspektiven verrücken kann. Und das Thema, wenn du mich jetzt anschaust, hier bei dieser Aufnahme, und ich würde mich jetzt 10 Meter nach rechts bewegen, dann müsstest du, viele würden sagen, deinen Kopf drehen. In meiner Sprache müsstest du deinen Kopf verrücken. Verrückt sein klingt für viele ja negativ assoziiert. Du müsstest deinen Kopf verrücken, um mich sehen zu können. Und das finde ich toll. Deswegen ist verrückt sein für mich ein ganz positiver Begriff für mich persönlich. Das heißt, ich war immer schon interessiert, meine Sichtweise gerne zu verrücken, um etwas anders anzuschauen und damit auch vielleicht anders beurteilen zu können und damit auch eine andere Art von Lösung herbeizuführen. Und wir haben dieses Thema Viktoriasee, mit der für mich ein großer Vorzug war, dass wir komplett unvoreingenommen das Ganze angehen konnten. Es war klar, die Hyazinthe muss raus, aber wie muss die Hyazinthe raus und was wird damit gemacht? An Land werfen bringt ja nichts, sieht nicht so schön aus. Und wir haben uns dann wir haben nichts Neues erfunden, einer sehr bewährten Technologie bedient, nämlich Biogas, und haben für uns entschieden, wenn wir diese Pflanze, man kann jede Pflanze vergasen,
man kann auch Gras verbrennen.
Nicht verbrennen, vergasen.
Vergasen,
nicht brennen, das ist was anderes, Biomasse. Wir machen Biogas, wir verbrennen nichts, dann haben wir wieder ein Thema für Decarbonization. Und Decarbonization ist einer der wichtigen Themen neben, also wenn man die Kabena-Gruppe erstmal in ihren Kernthemen sieht, dann ist es einmal Sustainability, es ist Decarbonization, es ist Impact Humanity für mich, für uns, für unsere Gruppe. Und wenn wir uns das anschauen und wir sagen, wir nehmen jetzt erstmal als ersten Schritt, und Erik, verstehe, wie cool ist das zu sagen, dadurch die Wasserhyazinthe aus dem See nehme, als ersten Schritt retten wir den See.
Ja, das ist mega.
Ich finde das schon mal eine besondere Aussage. Und jetzt ist das eine, wenn ich nicht weiß, wohin damit. Und wenn ich jetzt diese Biomasse, und auch hier sei mir der, wenn viele Biogas hören, dann denken sie an Themen, wo hier in Deutschland dann plötzlich nur noch Maisfelder gemacht wurden, ja, und Monokultur das Thema war. Und dann hat sich das ganz komplett gedreht plötzlich. Und wie schlimm wäre es doch und wie kontrovers, wenn ich einen Nahrungsstoff in Afrika vergase. Aber wenn ich eine von denen sogenannte Pest, eine Invasion rausnehme, eine Pest rausnehme und daraus was Vernünftiges mache.
Daraus Energie mache.
Wie klug ist das? Und dann war die Frage, wenn man sie vergaß, was kommt da raus? Und dann war das erste natürlich, was kommt da raus? Ja, erneuerbare Energie. Ja, ist das klug? Es ist unglaublich klug. Warum? Weil Solar und Wind ist nicht grundlastfähig. Ja? Und damit ist ein Grid, was nicht unbedingt stabil ist, in diesen Emerging Markets, dem hilft nichts, wenn ich kein grundlastfähiges Produkt habe, wie zum Beispiel Solar und Wind, das müsste ich puffern oder Batterie zwischenspeichern. Bei uns ist es 24/7 grundlastfähig. Schritt Nummer 1. Ich kann also nicht nur erneuerbare Energie einspeisen, das nationale Netz, ich kann es auch stärken, ich kann es stabilisieren.
Das heißt, diese Pflanze wächst so stark, dass sie als Dauerversorger dienen kann.
Genau so ist es.
Also es ist nicht so, dass Sie die einmal aus dem See holen müssen, um den See zu retten, eher die einmal vergasen können, sondern es kann ein Dauerzustand sein. Klingt ja fast wie ein Perpetuum mobile.
Das ist das Ziel, was wir entwickelt haben, eine Art Perpetuum mobile.
Okay.
Denn natürlich hat die kenianische komplette, die ganzen Departments, die zuständig sind, genau auch diese Frage gestellt. Erik Disklug, holt sie die raus einmal, dann haben wir da eine hässliche Anlage stehen, eine Industrieanlage, und dann bleibt die da stehen. Nein, nein, nein. Deswegen haben wir nur auch einen limitierten Amount genehmigt bekommen, was dürfen wir dort rausnehmen und was dürfen wir verarbeiten.
Und ihr müsst ja zumindest so viel rausnehmen, dass der See nicht kippt, umgangssprachlich. Ja. Aber ebenso wenig, dass sie immer weiter wächst.
Ja, es geht um Biobalance, es geht darum, die Küstenregionen frei zu machen, die Häfen frei zu machen. Damit haben wir schon sehr viel zu tun.
Also das klingt spannend, das habe ich auch verstanden. Wie weit ist das Projekt gediehen? So,
lass mich noch 2, 3 Sätze sagen zum Projekt selbst. Einmal haben wir jetzt erneuerbare Energie. Und die Frage ist ja, passt das dort in diese Region? Und wenn man weiß, und das ist ein erster wichtiger Ansatz. Mit den Menschen, die wir heute auf dieser Welt haben, glauben viele, und wenn du jetzt dein Handy laden möchtest, dann gehst du jetzt zur Steckdose und steckst den Stecker rein und lädst dein Handy.
Ja.
Die wenigsten Menschen wissen in unseren Industrienationen, dass heute von 7, Milliarden Menschen 1 Milliarde keinen Zugang zu Elektrizität haben. Heute, 2021. Und mit keinen meine ich keinen. Und da, wo wir sind, in der Region Homa Bay Kisumu, haben ungefähr 40%, ist knapp darunter, 39, Zugang zu Elektrizität.
Das heißt, die meisten haben es nicht.
Und wir würden erneuerbar das auf 100% heben. Das finde ich schon mal speziell und toll.
Ja, das klingt gigantisch, klar.
So. Dann entsteht aber ein Gärrest, es gibt einen Abfall. Der Gärrest heißt aus dem Biogasprozess.
Entschuldige, aber erstmal, wenn das klappt, was du mir gerade schilderst, dann verstehe ich auch, dass ihr Strom produziert. Aber damit ist der Strom ja noch nicht bei den Menschen.
Wir bauen ein...
Also die 60%, die im Moment keinen Zugang zu Strom haben, die haben ja keine Steckdose, aus der nichts rauskommt, sondern die haben ja keine Steckdose.
Wir müssen das in das Leitungsnetz speisen, wir müssen Strom... All das muss aufgesetzt werden, das heißt, wir bauen eine Trasse.
Das heißt, es gehört alles dazu, das macht ihr alles auch. Ihr stellt nicht nur das Kraftwerk hin, sondern...
Doch, wir bauen auch eine Trasse zu einem neuen Verteiler. Und der Verteiler geht dann, dafür sind nicht mehr wir verantwortlich, das dürfen wir auch gar nicht, das machen staatliche Organisationen,
klar.
Die das alles dann entsprechend...
Das heißt, ihr macht das mit der kenianischen Regierung zusammen oder mit den dort zuständigen
genau.
Netzversorgern.
Ja. Exakt. Ja. So. Aber du musst dir vorstellen, wir stellen den Strom überhaupt her, den es jetzt nicht gibt.
Ja.
Es gibt eine schöne Aussage auf einem Kongress, auf dem ich war, des Präsidenten der Weltbank, der gesagt hat, wenn wir Afrika nach vorne bringen wollen, in einer sehr laxen englischen Übersetzung jetzt von mir, dann müssen wir im ersten Schritt das Land elektrifizieren.
Mhm.
Weil ohne Elektrizität funktioniert keine Zukunft. Das wissen wir alles, verstehen wir auch alles sofort. Das schöne Beispiel von ihm war, was mir so unglaublich gut gefallen hat, ist, stellt euch vor, der Körper funktioniert nicht ohne Blut. Ihr braucht Blut und Blut ist Elektrizität. Aber damit das Blut transportiert wird, gibt es unsere Venen. Und damit sind die Grids die Venen des Körpers. Und das Blut ist die Elektrizität. Und die Frage ist, was ist das für eine Art Blut? Wir machen das ganz sauber, also wir machen saubere Energie. Und damit haben wir, und du hast es am Anfang auch gefragt, damit haben wir eine Einkommensquelle. Wir verdienen Geld, indem wir diesen Strom verkaufen. Aber im Verhältnis zu dem, wie dort an vielen Stellen noch Diesel entweder benutzt wird oder immer noch, auch wenn der Strom ausfällt, gepuffert werden muss.
Also über Dieselgeneratoren Strom hergestellt wird. Ja.
Ja, dann kostet das 3-mal mehr.
Also euer Strom ist billiger und er ist vor allem super sauber und er rettet gleichzeitig den See.
So ist es.
Also ihr holt die Pflanze raus mit Mähbooten?
Mit modernen Ernteboten. Stell dir vor, ein Mähdrescher vor, du hast es schön gesagt, im Wasser. Der das, und dann gibt es Zubringer, Pontonboote, die dann das Gemähte an Land bringen, damit das effizient und deutsch Engineering wirtschaftlich läuft.
Dann kommt es in die Biogasanlage, wird vergast, dabei entsteht Strom, die blöde Pflanze ist weg.
Ja.
Zumindest ein Teil der Pflanze ist weg und damit funktioniert der See wieder und das wird ins Netz eingespeist.
Ja.
Findet das jetzt schon statt oder ist das noch eine Idee?
Das ist keine Idee, das war eine Idee vor vielen Jahren. Auch dazu komme ich gleich. Denn was wir gemacht haben, ist, seit 2014 haben wir bis 2019 das Projekt entwickelt.
Was heißt das, das Projekt entwickelt?
Wir haben das Projekt entwickelt, indem wir es aufgesetzt haben, entwickelt, die zuständigen Genehmigungen dort sehr bürokratisch eingeholt haben, ein Power Purchase Agreement aufgesetzt über Jahre, also ein einen Verkaufsprozess an die Regierung mit einer entsprechenden Genehmigung und all dem oder an die regierungsnahe Strom, an den Stromversorger. Und das Spannende ist, dass wir uns Gedanken gemacht haben von Anfang an, Strom ist das eine Thema, aber wir müssen ja von scratch, von null auf da bauen. Ja, wir haben ja nicht wie in Deutschland, wo ein Bauer sagt, ich mache mir jetzt eine kleine Biogasanlage hier, der hat seine Bagger, der hat alles, der hat seinen Hof. Wir haben ja nichts. So, wir brauchen Boote, die es ernten und noch vieles mehr. Und wenn wir das subsumieren, entsteht ein Abfall für uns, der GRS. Und die Frage ist, funktioniert das alles? Also wir verstehen, der Strom funktioniert sehr gut. So, der hat Sinn. Und der nächste Schritt ist, der GRS könnte ein toller organischer Dünger sein. Hat ein organischer Dünger dort Sinn? Wie man sich vorstellen kann, um einen großen See gibt es eine ganze Menge, das hat auch Sinn wegen Bewässerung.
Landwirtschaft.
Landwirtschaft, ja. Ganz genau. Und Irrigation ist natürlich, wenn ein See schlechteres Wasser hat, auch nicht so unbedingt förderlich. Das heißt, man düngt chemisch. Der Boden dort, Sub-Sahara, bildet keinen eigenen Humus wie bei uns in Europa. Das heißt, die Pflanzenwurzel ist sehr dünn, sehr kurz. Man soll jetzt mit schlechtem Wasser dort wässern. Das ist alles schwierig. Und deswegen ist die Frage 2, wie können wir auch dort helfen? Wie können wir Fruchtbarkeit zurückbringen zu dem Boden? Und dazu haben wir einen machen wir in einem zweiten Schritt. Musst du dir vorstellen, wir haben ein Energiekraftwerk in 1, Biogastechnologie, und dann ein organisches Düngerkraftwerk, Schritt 2, wo wir dann den Gärrest verarbeiten in einmal flüssigen, hochwertigen Dünger für eine spezielle Industrie, in unserem Falle die Kaffeebauern, und im Schritt 2 das Ganze pelletieren für andere Offtaker.
Das ganze Konzept verstehe ich, aber was jetzt, glaube ich, noch nicht klar geworden ist, in welchem Stadium sind wir jetzt? So. Habt ihr die Grundstücke?
Ja, ja, ja.
Ihr seid Eigentümer der Grundstücke?
Nein, das war auch ein Prozess zu lernen, wollen wir Eigentümer werden oder wollen wir das pachten?
Ja.
Und wir haben gelernt in Afrika, wir würden das lieber pachten.
Okay, also ihr seid Pächter der Grundstücke?
Yes, ja.
Habt ihr schon die Mähboote?
Nein, nein. Wir müssen nochmal, Erik, ich muss nochmal zurückgehen im Sinne eines komplexen Gesamtverständnisses. Wir haben, um es kurz zu machen, heute verschiedene Einkommensquellen aufgesetzt. Und zwar einmal haben wir...
Also theoretische zukünftige Einkommensquellen.
Ja, genau. Ja. Wir haben einmal...
Die brauchst du, damit du dann die Investoren bekommst.
So ist es.
Ganz okay, das genau. Verstehe ich.
So.
Das heißt, du bist gerade dabei, Investoren zu suchen für das Projekt. Oder du hast schon welche wahrscheinlich.
Wir sind in einer finalen Financial Due Diligence, um jetzt dieses Jahr... das Financial Closing zu machen und dann den Bau der ersten Anlage zu starten.
Okay, für das Financial Closing musst du ja wissen, wie das Gesamtinvest ist. Kannst du mir das sagen oder ist das geheim?
Für die erste Anlage ist es knapp über 80 Millionen US-Dollar.
80 Millionen US-Dollar für die Vergasungsanlage?
Für alles.
Und für die Boote, also für alles. Damit es losgehen kann.
Damit es losgehen kann, ja.
Und wie viel hast du schon?
Wir sind eigentlich nahezu committed.
Bei 80?
Ja.
Also du hast alles zusammen. Das heißt, es kann bald losgehen.
Es kann bald losgehen.
Wenn es dann losgeht, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du hast es jetzt geschafft, mit anderen zusammen diese unglaubliche Summe von 80 Millionen Euro zu finden für ein Sustainable Project. Also für ein nachhaltiges Projekt, das ganz viele positive Effekte hat. Für den See, für die Menschen, die um den See leben, für die Umwelt um den See herum und so weiter und so fort. Für die Entwicklung mehrere afrikanische Länder, weil sie endlich Strom bekommen, und zwar Strom, der eine solide Grundlast liefert.
Erstmal nur Kenia im ersten
Projekt. Erst nur Kenia, okay. Aber jetzt hast du das Geld zusammen. Die Idee ist klar, ihr habt euer fertiges Konzept. Wie geht's weiter? Gründet ihr eine GmbH, die dort ein Kraftwerk aufbaut? Oder
also wir haben
suchst du jemanden, der ein Kraftwerk aufbaut? Oder wie geht's weiter?
Also es ist... Also wir haben natürlich eine Gesellschaft, eine Investmentgesellschaft. Das Projekt in den letzten 7 Jahren haben wir selber aufgesetzt mit eigenem Kapital. Bis heute gehört es 100% uns, einer kleinen Investorengemeinschaft mit 4 Ankerinvestoren. Einer davon bin ich oder darf ich sein. Und ich muss trotzdem nochmal zurück, Erik, und zwar, wir haben das Projekt, denn ich glaube, das war heute so ein bisschen von meinem Verständnis der Kern unseres Dialoges. Mhm. Wir haben auf der einen Seite, wir haben nicht angefangen und haben gesagt, es gibt, weil das möchte ich, dass es ehrlich bleibt, wie alles andere auch, wir haben nicht 17 Development SDGs angeguckt und haben gesagt, jetzt machen wir ein Projekt. Mhm. Sondern wir haben über Jahre ein Projekt entwickelt, erstmal auf einer wirtschaftlichen Basis.
Ja.
Und in dieser wirtschaftlichen Basis machen wir verdammt viel Gutes. Mhm. Erneuerbare Energie, organischer Dünger, Kohlensäure, Biogas zum Kochen, kein offenes Feuer, bis hin zu Emissionszertifikaten. Und auch etwas Tolles im Segment zum Paris Climate Change. Das heißt, als wir wirtschaftlich das Projekt fertig entwickelt hatten, dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann dieses Projekt, weil es so komplex ist, jetzt in der Zukunft, denn hier haben wir ein gutes Ergebnis erzielt durch verschiedene Einkommensströme, das war wichtig, das Projekt bestmöglich zu entwickeln und sich Zeit zu nehmen und nicht nach kurzer Zeit zu sagen, das reicht uns, das machen wir so, wir wollen nur Geld verdienen, das passt, dann verkaufen wir es irgendwann, sondern uns war auch von Anfang an klar, und so haben wir uns auch committed, dort in der Region, auch vertraglich, wir werden dort in unserer Basisgemeinschaft nie weggehen. Wir sind für immer committed auch an die Verträge. Wir werden nicht verkaufen.
Das heißt, du willst es nicht fertig machen und wenn alles steht, verkaufen nach einem Jahr oder nach fünf Jahren, sondern du willst es wirklich auf Dauer
Wir werden begleiten. Das 20 oder 30 Jahre mit betreiben. Wir werden an der Dividende verdienen, aber wir werden es nie exiten, wir werden es nie an die Börse bringen. Sondern wir wollen in der Region...
Warum nicht? Ist es schlecht, was an die Börse zu bringen?
Die Börse bringen heißt ja Kapital akquirieren, es ist eine Form, Kapital zu generieren. Ja,
also klar.
Mit ganz viel Verantwortung natürlich auch dann seinen Aktionären gegenüber. Nein, wir wollen, wir haben eine Verantwortung der Region gegenüber. Wir wollen die Region zum Herr dieser ganzen Anlagen machen. Wir wollen die Menschen dort beschäftigen. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen die Region nachhaltig verändern. Und weil wir uns überlegt haben, wie können wir sinnhaft die Region nachhaltig verändern, haben wir uns umgeschaut und haben dann für uns festgestellt, die das ja schon wirklich intensiv überlegt haben und das ausgerufen haben global und da auch Kriterien geschaffen haben, nämlich 17 Stück, warum fragen wir nicht diese Menschen und nehmen die als Unterstützung und sagen, wir wollen diese 17 genau erfüllen, erklärt uns doch mal, helft uns doch mal, und haben dann seitdem arbeiten wir zusammen mit den Vereinten Nationen, dort auch mit deren Wirtschaftsabteilung, der UNIDO, und haben dann parallel, als wir als klar war, wie es wirtschaftlich aussieht, in unserem Projekt wahrhaft und geradlinig geschaut, können wir, und zwar sinnhaft, alle 17 SDGs bespielen. Und haben festgestellt für uns, dass wir das genau können. Wir können alle, und zwar jedes Einzelne erfüllen, weil wir finden, jedes Einzelne ist auch wichtig. Die UN hat anfangs zu uns gesagt, wenn ihr 3-4 macht, das ist schon toll. Und ich habe gesagt, aber welches von den 3-4? Weil dir ist das wichtig und mir ist das wichtig. Also wenn es möglich ist, und dann haben wir, unser Team hat angefangen, dann aufzusetzen. Und wir haben bis heute tatsächlich es geschafft, dass wir alle 17 SDGs dort verkörpern, spielen werden und dann auch bereit sind natürlich. Und deswegen ist es ein Impact-Investment. Deswegen sind im Bereich des Debt, also der Darlehen, sind uns heute Entwicklungsbanken, die uns dort unterstützen. Und hier ist auch wichtig zu sagen, Erik, als ich angefangen habe, 2014, 2015, die ersten mit Kapital, der Kapitalfrage zu konfrontieren, da waren die schon ganz schön fernab, haben gesagt, du spinnst, das schaffst du nie oder das schafft ihr nie als Team. Wir sind ein Team, das bin niemals ich. Und heute ist es so, dass natürlich, da kann man ganz viel nennen, bis hin zu Fridays for Futures und was auch immer. Aber der Planet hat sich verändert. Der Planet hat sich vor Corona schon verändert. Und auch große Häuser, Regierungen sagen, da muss ein Shift auch in den großen Firmen stattfinden. Und ich bin überzeugt davon, dass Corona noch mehr für ein Shift gesorgt hat und uns alle alert gemacht hat, über unseren Planeten mehr nachzudenken. Und wir haben nur einen, ne? Wir haben nur eine Erde und nicht zwei. Und warum? Ich finde das ganz spannend, was Elon Musk macht, natürlich. Aber warum zum Mars fliegen? Wir haben eine Erde Und warum lassen uns nicht ein bisschen auch Geld investieren in unsere, zurück in unsere Mutter Erde? Und
jetzt war das so schön, was du erzählt hast, dass natürlich jetzt wahrscheinlich nicht nur ich am liebsten irgendwann dahin fliegen würde und sehen würde, wie das fertige Projekt geht. Wann können wir uns das anschauen?
Wir haben vor, wir sind ein bisschen zurückgeworfen, leider durch Corona. Und Kenia hat das natürlich verheerende Ausmaße gehabt. Und wir wollen es dieses Jahr final finanzieren, den Baubeginn starten. Die Bauzeit für unser erstes Kraftwerk ist 2 Jahre in total. Wir werden es aber auch während der Bauzeit schon Teil in Betrieb nehmen. Aber wenn du alles anschauen möchtest, dann ungefähr in 24 Monaten.
Wow, das ist eine Ansage. Also in 2 Jahren seid ihr soweit.
Ja.
Dann fahren die Mähboote.
Ja.
Dann kommt die Pflanze da raus. Dann wird Strom produziert.
Ja.
Okay, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, in 2 Jahren lohnt es sich, nach Kenia zu fliegen, an den Viktoriasee und dieses gigantische Projekt in Augenschein zu nehmen. Okay, jetzt habe ich, das ist natürlich ein extrem komplexes Projekt, ein extrem großes Projekt, an dem ihr seit vielen Jahren arbeitet, das auf extrem viele, wahrscheinlich auf alle Sustainable Development Goals der UN einzahlt. Aber jetzt macht ihr ja noch ganz viele andere Sachen. Also ihr beteiligt euch an einer Firma, die hier im Kammerbezirk ihren Sitz gerade eingenommen hat. Also es gibt ja Bezüge zu unserer Kammer, das ist ja kein Zufall. Macht ihr nur Projekte, die auf die großen Klimaziele einzahlen, die alle was mit Nachhaltigkeit zu tun haben? Oder finanziert ihr auch Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben?
Wir finanzieren auch Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, augenscheinlich nichts zu tun haben. Wir glauben fest daran, dass alle unsere Projekte, die wir angehen, und das ist auch einer der Auswahlkriterien, wie wir sie anschauen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren zusammengehören. Und so sehen wir unsere Zukunft. Und wir haben ein ganz langweiliges Thema mit spannenden Partnern angeschaut, schon länger. Und das ist, und zwar auf einer ideellen Basis. Und das ist das Thema Arbeitsschutz. Und was in der Zeit von Corona mit Homeoffice nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und wir sind der Überzeugung, dass wir hier natürlich, auch hier ist soziale Gleichheit wichtig. Ja, und es darf kein Unterschied sein, ob ich jetzt für einen großen Konzern arbeite oder für eine kleine Firma. So, die Chancen müssen gleich sein, sicher zu sein. Und dieser ideelle Anspruch Gleichgesinnter im Gleichklang hat uns dann dazu getrieben, einfach mal zu überlegen, wie könnte man sowas optimieren. Und wir schauen viele moderne Dinge an. Und wir denken, es gibt auch eine spannende Symbiose im Thema Mensch und Maschine, also Computer. Ich spreche über Digitalität. Und zwar da, wo es Sinn hat für uns. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die kann man digitalisieren. Und das haben wir hier festgestellt und haben hier etwas ins Leben gerufen. Und damit freuen wir uns auch, in euren Kammerbezirk zu kommen. Mit unserer, ich will aber nicht zu viel verraten, Hauptverwaltung. Also mit unserem tatsächlichen Firmensitz.
Und zwar nach Herne.
Nach Herne,
ganz genau. Oder wie die Amerikaner sagen, nach Herne.
Nach Herne. Also wir kommen nach Herne und wir freuen uns ganz doll. Das wird bald auch offiziell mit unserer Firma Deutscher Arbeitsschutz. Und ich glaube, dass wir helfen können, auch diesen Markt nochmal aus einer anderen Blickrichtung angeschaut und betrachtet, ganz spannend zu disruptiv zu revolutionieren.
Das klingt tatsächlich spannend, weil es natürlich auch viel mit Digitalisierung zu tun hat und wahrscheinlich eine Aufgabe ist, der sich jeder Arbeitgeber demnächst stellen muss, weil wir das Thema Homeoffice natürlich auch noch klären müssen und da ist ja noch vieles im Unklaren zum Thema Arbeitsschutz. Insofern verstehe ich das. Du machst es ja, um Geld zu verdienen, oder?
Ja.
Du machst es auch, weil du ein sozialer Mensch bist?
Ja.
Kannst du die 17 Sustainable Development Goals zusammenfassen? Also ich will jetzt nicht die 17 Ziele hören. Das ist langweilig in einem Podcast, der nur 30 Minuten geht. Aber könntest du für dich das in einem Satz zusammenfassen, was es für dich bedeutet und warum du es spannend oder sogar vielleicht schön findest, für dich selbst, dich dafür engagieren zu können?
Ja, kann ich in einem
Satz zusammen. Worum geht es dir?
Ich möchte also irgendwann muss ich ja leider gehen, aber ich möchte unsere Welt als einen besseren Ort verlassen, als ich ihn betreten habe. Und ein
das ist ein extrem hoher Anspruch, ist dir klar, ne?
Und wenn es nur ein bisschen ist. Wir haben ja mit unserer Cabena eine ganz kleine Welt, die wir geschaffen haben und versuchen, größer werden zu lassen und immer mehr auch Menschen im Gleichklang zu finden. Und unsere Werte sind uns wichtig dazu. Und wenn wir mit denen weiter... Ich möchte A, die Welt so verlassen, dass ich ein bisschen was hinterlasse, als einen besseren Ort. Und ich würde mich freuen, wenn es mir gelingt, dass ich entweder Nachfolger finde in Form einer Next Generation, die das von mir als Visionär und Shaper übernehmen und oder Menschen, die es fortführen.
Okay, habe ich verstanden. Also jetzt haben wir ja echt schon, da könnte man ja fast von Bandbreite sprechen. Also wir haben den Versuch, Schädlingspflanzen aus einem Trinkwassersee rauszunehmen in Afrika und wir haben die Neupositionierung des Themas Digitalisierung im Arbeitsschutz in Herne. Was macht ihr noch so?
Also wir glauben an dieses Thema Impact, wie du gerade gehört hast, und Sustainability, Sustainable Infrastructure, dazu gehört auch Mobility der Zukunft. Wir sind aber ein ganz großer, oder ich selber, ich bin halt nicht 15, dann würde ich wahrscheinlich coden lernen. Ich bin ein großer Verfechter in meinen Anlagen oder Kapital zu investieren von spannenden Rohstoffen. Weil da muss ich sagen, wenn ich so und so viele Zuhörer finde oder User, dann bin ich so und so viel wert, sondern wenn ich weiß, da ist etwas in der Erde, das hat einen Wert, das ist da, dann will ich das irgendwann verkaufen können. Das ist für mich so, da bin ich näher mit verbunden. Das heißt,
du redest über Kupfer.
Wir reden über Helium und Kupfer. Ich bin ein großer Helium-Verfechter.
Was kann man mit Helium machen heute und in der Zukunft? Also wir sind ja im Fernseher, ne? Wir wollen ja in die Zukunft schauen.
Ja, wir sind im Fernseher, wir schauen in die Zukunft.
Helium hat für dich was mit Mobilität zu tun.
Helium hat etwas zu tun, Erik, mit... Also es gibt nichts, was so viel zu tun hat für mich im Rohstoff. Also es gibt ganz viele tolle Rohstoffe, aber der Rohstoff für uns als Cabena ist mit einer spannenden Firma, mit der wir uns verpartnert haben, in Deutschland und in den USA, ist für uns ein Thema, also mehr Zukunft für mich, das ist sehr hochgestochen, geht nicht, aber schau, der Pitch Helium ist ganz einfach. Viele von uns, und so habe ich es auch gesehen, als ich es kennenlernte, denken an die Partyballons.
Ja.
Ein MET ohne Helium funktioniert nicht. Ich glaube, das ist für dich wichtig. Die Raketenstarts brauchen Helium, sonst geht's nicht. Du kannst selber entscheiden, ob du glaubst, dass wir in der Zukunft mehr oder weniger haben werden. Große IT-Farmen funktionieren nicht ohne Helium. Du kannst selber entscheiden, ob wir mehr oder weniger haben werden in der Zukunft. Wenn du glaubst, dass die Zukunft in einem Quantencomputer liegt, dann funktioniert der nur mit Helium.
Wo kommt Helium her? Aus dem Boden, oder?
Haben wir in der Luft. Aber wenn wir das...
Aber wenn wir es ernten wollen?
Dann ist es zu teuer. Das ist nicht wirtschaftlich. Es ist gefangen in Gas in der Erde, da wo es das dann gibt, was entstanden ist durch vulkanische Aktivität vor vielen, 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 vielen Jahren. Und das gilt es zu finden. Es gibt derzeit einige große Hubs, die es halt haben.
Ist das Öl der Zukunft oder was?
Das Öl der Zukunft ist eine sehr komplexe Frage für mich. Die muss
man, du musst sie ja beantworten, ich stelle ja nur Fragen.
Es ist eine sehr komplexe Frage. Ich würde nicht sagen, das Öl der Zukunft, aber es ist für mich ein sehr, sehr spannender und sehr interessanter Rohstoff.
Okay, und was mit Kupfer?
Kupfer ist ein zweiter spannender Rohstoff, in den wir jetzt investiert sind, weil Decarbonization, und wir haben Kupfer, ich beobachte Kupfer jetzt seit 10 Jahren, und interessiere mich dafür seit 2015, habe mich aber damals für Helium interessiert und auch dann entschieden und auch investiert. Aber Kupfer hat in den letzten 18 Monaten für uns immer mehr Bedeutung gewonnen, weil wir festgestellt haben, dass Decarbonization, also Electric Vehicles, Cabling, Solar, Wind nicht ohne Kupfer geht. Und dann ein Auto früher hat, oder ein Combustion, ein Benzinauto hat 15 Kilo Kupfer drin, ein Elektrik hat 60 Kilo drin oder 85 Kilo. Das heißt, wir brauchen Kupfer, um dekarbonisieren zu können. Und wenn man dann noch weiß, dass man auch heute eine Mine anders aufsetzen kann als früher, als die Minen vor 100 Jahren aufgesetzt wurden.
Das heißt, ihr investiert in nachhaltige Kupferminen, kann man das so sagen?
Ja, in eine nachhaltige Kupferexploration investieren wir ganz genau.
Wo ist die?
In Chile.
In Chile?
Ja.
Dann sind wir jetzt in Südamerika.
Genau.
Okay, was macht ihr noch so?
Also wir finden Rohstoffe spannend, Helium und Kupfer. Wir finden,
dass ihr macht aber auch was beim Thema Ernährung, glaube ich.
Ja, wir haben ein kleines neues Projekt, wo wir aber versuchen zu unterstützen. Da geht es um ein Thema, was wir jetzt ganz neu aufsetzen. Und da sind wir ja alle sehr alert, ne? Sich gesund zu ernähren und ein Superfood zu haben. Und auch da schauen wir hin. Kleines Projekt in Tansania. Tolle Menschen, Land ist da, tolle Idee. Ein tolles Produkt zu kultivieren. Und
das ja, jetzt sag schon, was ist es? Was ist es, was man essen kann?
Eine Chuta-Nuss.
Eine Nuss?
Ja, eine Nuss.
Was ist das Besondere an dieser Nuss? Weil Nüsse, ne? Also Nüsse gibt es ja wie Sand am
Meer. Stell dir vor, du hättest eine Nuss, die keine Allergene hat. Das heißt, sie ist also anti-allergen. Okay. Jeder kann sie essen, alle, die auch Nussallergien haben. Und wir glauben, dass das eine ganz spannende Thematik ist, in heutige Superfood-Produkte eingearbeitet werden zu können.
So wie ich dich bisher verstanden habe, macht ihr das mit Menschen, die dort leben, und ihr macht das nicht mit Externen. Also ihr macht es auch wieder so, dass es etwas ist, was der dortigen Bevölkerung auch nutzt.
Vor Ort.
Ja.
Immer vor Ort in der Region aufzubauen, das ist das Thema. Und dann auch mit den Menschen dort selber vor Ort zu managen.
Was macht ihr noch so? Gibt's Sachen, die ihr nicht macht? Genau. Das sind gut, das gefällt mir. Gibt es was ihr nicht machen würdet? Wenn jetzt morgen einer zu dir kommt, weißt du, die Menschen hören jetzt den Podcast und es sind echt erfreulicherweise viele Menschen, die den Podcast hören. In Holland, in Frankreich, in Spanien, in China wird dieser Podcast gehört jetzt.
Interessant.
Ich bin auch selber beeindruckt davon. Jetzt hört einer diesen Podcast und sagt, das ist ja spannend, die machen so viele Sachen. Die rufe ich mal an, weil ich brauche eine Bridge oder ich brauche eine Finanzierung für was auch immer. Gibt es Sachen, wo du sagst, nö, mache ich nicht?
Also wir machen ganz, ganz, ganz viel nicht, weil es gibt ja so viel.
Ja.
Ja, weil wir kennen unseren ganz, ganz viel nicht auch aus oder haben vielleicht in unserem nahen Netzwerk, was wir jetzt aber ausbauen wollen, nicht die richtigen Partner.
Also ihr macht nur Sachen, wo ihr auch ein bisschen Ahnung von habt. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, wir sollten viel Ahnung davon haben.
Viel Ahnung, okay. Ja. Und müssen alle Sachen was zu tun haben mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit den Sustainable Development Goals, oder würdest du auch was machen, was ausschließlich auf wirtschaftlichen Profit aus ist?
Wenn es ein spannendes, disruptives Thema ist und man wieder etwas charmant verändern können würde, ja.
Was meinst du damit? Das musst du erklären.
Also wir würden es gäbe viele Ausschlüsse, was wir nicht machen würden.
Sag mal einen Ausschluss, was machst du nicht?
Ich würde niemals in Waffen investieren.
Gut, was noch nicht?
Alles, was solche Themen hat. Nicht in Drogen, nicht in Menschenhandel, also was würde ausgeschlossen sein. Ich würde ungern in Diktaturen investieren.
Ja.
Oder würden wir nicht tun wollen. Ich würde nicht in die Tabakindustrie investieren. Ich würde nicht in Alkohol investieren.
Obwohl du ihn trinkst?
Ich trinke sehr gerne Wein, ja, das stimmt. Insbesondere Rotwein, ja.
Ja.
Aber in solche Themen würden wir nicht investieren wollen. So würden wir ausschließen. Wir sind schon sehr klar fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability tatsächlich. Und alles, was dazu gehört. Für mich gehört aber auch, Erik, eine Mobility-Lösung, eine charmante. Für mich gehört eine disruptive. Für mich gehört eine Lösung, den Himmel neu zu denken, also Rethink the Sky, gehört für mich deutlich zu einem spannenden Thema für Cabena. Für mich gehört deutlich ein Ökopark, ein moderner dazu. Für mich gehört Agriculture Technology dazu. Das alles würde uns interessieren. Wir kennen uns nicht gut aus in Bio, in Healthcare.
Yeah.
Da fehlt uns die Kompetenz.
Also ihr werdet nicht den nächsten Impfstoff erfinden für was auch immer oder gegen was auch immer.
Aber nicht, dass es nicht gut wäre, aber wir sind nicht kompetent.
Aber das macht's halt nicht.
Nein.
Ich habe jetzt ein bisschen verstanden, ich habe jetzt ein bisschen Gefühl dafür, was euch antreibt und was ihr gerne macht. Und du hast es ja auch gesagt, die Welt soll ein bisschen besser werden, als sie es vorher war und so. Du bist aber schon bereit, Bodenschätze zu nutzen, man könnte auch sagen auszubeuten. Sag mal, glaubst du, dass ewiges Wachstum möglich ist, ohne Menschen oder die Natur auszubeuten?
Ewiges Wachstum.
Mhm. Ja, also im Moment sind wir ja so gepolt. Ne? Also seit 200 Jahren arbeiten wir nur daran, ja, das Bruttosozialprodukt muss immer weiter nach oben gehen und es geht immer weiter. Es hört nie auf. Weil wenn es aufhört, dann werden wir alle arm und dann wird alles schlechter. Und der Staat kann sich nicht mehr finanzieren und alles bricht zusammen.
Ja, ja. Das ist mit Sicherheit, Erik, eine philosophische, das ist eine sehr komplexe Frage, die wäre...
Sag spontan, was du denkst.
Das ist nicht endlos. Mhm. Und deswegen gilt es darum auch, an Lösungen mitzuarbeiten, die das, was wir heute tun mit unserer Firma, ist, wir haben verschiedene Szenarios für uns aufgesetzt. Wir haben einen Businessplan aufgesetzt bis 2030. Wir sind, also in der Zielerreichung sind wir heute schon weiter als in unserer Planzielerreichung seit 2019. Also wir haben für 11 Jahre geplant. Flexibilität ist unser großer Vorteil, weil wir klein sind, wie so ein Speedboot gegen einen Tanker, A, B. Wir brauchen und müssen neue Lösungen denken. Wir haben heute in der, nehmen wir nur das Beispiel, was wir eben angesprochen haben, Erik, Digitalität. Wir haben gut verstanden, wie eine Immobilie funktioniert und Land und all sowas. Wir haben dann gut verstanden, im nächsten Schritt, wie Unternehmen funktionieren, dass man sich auch daran beteiligen kann, wie die neue Währung Daten funktioniert. Das haben wir noch nicht verstanden, aus meiner Sicht. Wem gehören die Daten? Gehören deine Daten Google, gehören sie dir? Muss Google dir eigentlich dafür was bezahlen, dass sie deine Daten nutzen? Das heißt, es gibt ganz viele spannende Themen in den nächsten Jahren, zum Beispiel so ein Thema, zu lösen, und wir werden, die Forschung ist so schnell und wächst, dass wir gerade über unser Netzwerk und unsere eigene Intelligence Unit, weil es gibt viel schlauere Menschen als mich, ich bin nicht der Schlauste, ich bin kein Professor, ich habe nie in Harvard studiert, sondern ich würde mich eher als einen Krieger bezeichnen, ja, ich versuche als Visionär und Menschen zu inspirieren und ich bin ein Generalist, ich bin ganz schlecht im Detail und habe ganz viele tolle Partner, wo ich ein Teil von etwas sein darf und gemeinsam im Team das entsprechend zu entwickeln. Und das ist so die Herausforderung, die wir haben.
Ich glaube, du wolltest es nicht, aber ich glaube, du hast gerade Zukunft skizziert und wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und weil wir der Fernseher sind und in die Zukunft gucken wollen, danke ich dir sehr, weil ich glaube, wir haben heute ganz viel in die Zukunft geschaut. Und die vielen Abonnenten und die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts kannst du dich schon mal darauf vorbereiten. In 24 Monaten werden die alle nach Kenia pilgern, um zu checken, ob du es geschafft hast und ob dieses geniale, sehr umfassende Projekt realisiert wurde oder nicht. Ich habe mich gefreut, mit dir zu reden, Karl. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für dich auch okay.
Ich will mich bedanken, dass ich die Chance hatte, heute hier interviewt zu werden und sprechen zu dürfen für uns. Erstens. Zweitens, möchte ich gerne, Erik, zusammenfassen. Ich würde mich freuen, wenn nicht nur der ein oder andere Zuhörer sagt, okay, dann nehme ich irgendwas mit, sondern wenn insbesondere der Mensch oder der Unternehmer für sich selber mitnimmt, dass jeder in seiner eigenen Sache, ob Privatperson oder Firma, etwas beitragen kann, und wenn es noch so klein ist, um unserer Mutter Erde etwas Gutes zu tun.
Jeder von uns kann einen Impact machen.
Genau.
Das finde ich schön und das ist ein wunderschönes Schlusswort von Karl Benno Nagy. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ich hoffe, dass nicht alle eingeschlafen sind. Ich sage immer gerne, Wir sind froh über jedes Feedback. Wir freuen uns natürlich über Likes in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über Hinweise. Wir haben eine eigene Gruppe bei netzen.de für den Podcast. Und wir freuen uns auch über Vorschläge. Hey, kümmert euch mal um das eine oder andere Thema. Das haben wir bei euch noch nicht gehört. Und das Allerwichtigste, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.